rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wir sprechen heute über ukrainische Flüchtlinge in Österreich und wir stellen die Frage, ob der Staat 10.000 Vertriebene ausreichend unterstützt oder nicht doch letztlich allein lässt. 3 Monate ist es jetzt her, dass Wladimir Putins Armee die Ukraine angegriffen hat. 6 Millionen Flüchtlinge sind in verschiedenen EU-Staaten. 8 Millionen Flüchtlinge haben innerhalb der Ukraine ihre Wohnungen, ihre Heimatstädte verlassen müssen. Es ist eine verheerende Katastrophe und niemand weiß, wie lange der Krieg noch dauern wird. In Österreich befinden sich etwa 65.000 Flüchtlinge aus der Ukraine und von privaten Hilfsorganisationen kommt der Hilferuf, dass viele große Schwierigkeiten haben mit den bürokratischen Vorgaben und das Gefühl haben, dass sie allein gelassen sind. Wir wollen heute darüber sprechen, warum private Hilfsorganisationen so ganz besonders wichtig sind in dieser Situation. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Ich begrüße sehr herzlich Alissa Chocholia. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Frau Chocholia ist in einem Hilfsprojekt tätig, das heißt Drusi und Havara. Wir werden darüber sprechen. Sie sind in den Anfangstagen des Krieges geflohen aus der Stadt Cherson am Schwarzen Meer, richtig?
Ja, das ist ganz korrekt. Genau an dem ersten Tag des Krieges musste ich mein Zuhause mit meinen 2 kleinen Kindern verlassen.
Wie ist die Situation jetzt dort in Cherson?
Cherson wurde immer noch okkupiert. Seit gestern gibt es da kein Internet mehr und kein Handyempfang, gar nicht. Und die Menschen sind dazu gezwungen worden, russische SIM-Karten zu kaufen, um irgendwie im Kontakt mit den Angehörigen zu bleiben.
Was wissen Sie über die Situation von Freunden, Verwandten? Ihre Wohnung, wo Sie gewohnt haben, gibt es die noch?
Also die Wohnung steht noch, die ist zu und ich hoffe, es bleibt so. Aber das Schlimme bei uns ist, wir wissen gar nicht, wann wir dann nach Hause zurückkehren dürfen. Wir werden auf gar keinen Fall nach Hause fahren, bis es russisch ist oder von Russen besetzt wird. Das steht bei uns nicht in Frage. Aber wie lange das so bleibt, wissen wir auch nicht.
Wie sind Sie hergekommen? Nach Wien?
Ich bin mit meinem eigenen Auto hierher gekommen. Das hat mir 3 Tage gekostet am Steuer mit 2 Kindern hinten im Auto. Das war auch nicht leicht, muss ich sagen. So eine schwierige Erfahrung hatte ich nie im Leben. Und wir hatten nur 20 Minuten Zeit, um zu parken. Also die Sachen zusammenzupacken. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir haben nicht daran geglaubt, dass es so weit kommt. Und dann hieß es plötzlich, überall fliegen die Bomben. Und ab 11 Uhr morgens, also vormittags, an dem ersten Tag des Krieges, durfte man nicht mehr aus Cherson raus. Also ich habe das noch rechtzeitig geschafft.
Unglaubliche Situation.
Ja, das war ganz schlimm. Und in dem Moment hatte ich nicht so viel Angst, weil ich nur darauf konzentriert war, rauszufahren. Und wir dachten, wir fahren für ein langes Wochenende weg.
Ich begrüße sehr herzlich Tanja Meyer. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Meyer ist als Privatperson bei der Unterstützung von Ukraine-Flüchtlingen aktiv. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich habe Russisch studiert in die Uni, komme aus Amerika und ich habe ein Message bekommen am Twitter am 6. März. Es braucht Leute am Hauptbahnhof und am 7. März war der erste Tag am Hauptbahnhof und es war niemand da. Das waren nur freiwillige Helfer, die sprechen Ukrainisch und Russisch. Und wir haben reingesprungen und begonnen zu helfen, mit Tickets weiter zu kaufen, mit Kaffee, Sandwiches zu kaufen und so weiter und die Leute zu helfen. Und die alle waren total schockiert und das war mit Tränen in den Augen und so. Das war eine total schwierige Situation. Und dann haben die Organisationen bekommen wie Caritas und ein bisschen besser das alles organisiert. Aber ich gehe jetzt heute auch zum Hauptbahnhof. Leute kommen immer hin von der Ukraine. Und,
das und was ist, machen Sie da? Was können Sie tun?
Ich übersetze an die Ticketschalterbahn von der ÖBB. Der ÖBB hat so viel Arbeit jetzt und die machen das wirklich ganz toll. Aber das ist so schwierig, weil kommen Leute, die sind komplett fertig. Die sind 3-4 Tage unterwegs ohne Schlafen und die sprechen keine Englisch oder kein Deutsch. Und bei der ÖBB, alle sprechen super Deutsch und Englisch, aber das geht. So, dann kommen freiwillige Dolmetscher wie ich und wir übersetzen. So, diese Person wollte heute nach Deutschland. Das geht nicht. Okay, wann haben wir ein Ticket für Deutschland? Morgen. Gut, dann gehst du zum Caritas und sagst, du brauchst einen Schlafplatz für heute. Okay, wo? Wo in Wien ist der Schlafplatz? Das ist alles schwierig. Und so, ich habe mit das begonnen und dann ich habe auch verstanden, es gibt viele Leute, die haben nichts genug zum Essen, weil die kommen zum Hauptbahnhof und fragen, wo können wir essen heute? Und jetzt wir haben dieses Privatprojekt mit diesen Gutscheinen von Supermärkten in Österreich, zum Beispiel Hofer, weil es kostet nicht so viel als in Billa und Spar. Und wir schenken einmal eine Karte, 50 Euro pro Familie.
Wir werden dann im Detail noch darüber sprechen, wie das funktioniert und wie das wirklich hilft. Ich begrüße sehr herzlich Nina Andresen. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Andresen ist in der Organisation Train of Hope aktiv. In Österreich kennt man die Caritas, man kennt die Diakonie, die Volkshilfe, andere Hilfsorganisationen. Was tut genau Train of Hope?
Ja, Train of Hope ist ein Verein, der in der Flüchtlingshilfe aktiv ist und hat sich 2015 am Wiener Hauptbahnhof gegründet, als damals die Geflüchteten am Hauptbahnhof angekommen sind und die Regierung versagt hat und diese Menschen nicht willkommen geheißen und nicht versorgt hat. In den Folgejahren hat sich Train of Hope eher auf Auslandshilfe, hauptsächlich entlang der Balkanroute, spezialisiert. Und es war ein bisschen ruhiger, auch durch Covid bedingt. Und jetzt 2022, als wir gemerkt haben, da kommen jetzt wieder Menschen, die vor einem Krieg flüchten müssen, haben wir uns entschieden, wir wollen auch diese Menschen willkommen heißen, möchten ihnen einen guten Start in Österreich bieten und sind wieder da.
Was ist der große Unterschied zu 2015?
Der große Unterschied zu 2015 ist für uns zum einen, dass sehr viele Frauen und Kinder kommen und zum anderen, dass die Menschen, die kommen, sehr unmittelbar aus einem normalen Leben gerissen wurden. 2015 kamen hauptsächlich Menschen, die schon Monate und jahrelange Kriegserfahrungen hinter sich hatten, die auch schon mit dem Mindset gekommen sind, wir haben nichts mehr zu verlieren. Das ist jetzt unsere einzige Option. Die Menschen, die wir jetzt erleben aus der Ukraine, die gekommen sind, die sind teilweise 3 Tage vorher noch am Schreibtisch gesessen, sind ihrem normalen Job nachgegangen und sind von einer Sekunde aus der auf so die andere die aus dem normalen Leben gerissen.
Entschuldigung.
Ja,
genau so ist das.
Und das ist einfach eine ganz andere Erfahrung, die für uns ja bei weitem nicht so schlimm ist wie für die Menschen, weil es einfach psychisch eine ganz andere Situation ist und auch deshalb war es uns wichtig, diesen Menschen mit dem Ankunftszentrum in Wien einen Ort zu bieten, wo sie mal ankommen können und wo sie erleben, sie sind hier in Sicherheit, sie werden willkommen geheißen und dort gibt es Menschen, Freiwillige wie die Tanja am Hauptbahnhof auch bei uns, die den Menschen in der Erstsprache begrüßen und die wichtigsten Fragen klären.
Das darf wirklich nicht nachlassen, auch nach Wochen und Monaten, diese Hilfsbereitschaft, die sie am Anfang sehr stark gegeben hat. Nina Horacek, meine Kollegin vom Falter, ist auch hier. Hallo.
Nina Bernada,
meine Kollegin vom Falter, ist ebenfalls hier. Hallo.
Hallo.
Nina, es hat ja in der Europäischen Union eine Entscheidung gegeben zu Beginn des Krieges, die sogenannte Massenzustromrichtlinie zu aktivieren, die 2015 nicht aktiviert wurde. Das ist als große Errungenschaft und ein sehr positives Zeichen bezeichnet worden. Woran hapert es jetzt wirklich entscheidend in Österreich, dass Private so stark einspringen müssen?
Also ich glaube, wir müssen uns deutlich machen, was für eine Situation das alles passiert ist. Der Krieg in der Ukraine war nicht abzusehen für sehr, sehr viele Menschen. Also wie Betroffene auch berichten, man hat das schlichtweg nicht kommen sehen vielerorts. Und ich kann mich erinnern, eine Woche vor Kriegsausbruch haben wir noch eine Anfrage geschickt an den Außenminister, wo wir gefragt haben, was möchte man denn tun, wenn tatsächlich viele Flüchtlinge kommen. Und da hat man noch beschwichtigt, man hat gesagt, man möchte die Situation in der Ukraine klären. Und da war noch überhaupt keine Rede von Flüchtlingen. Auch aus einer, sagen, wenn man so will, einer österreichischen Tradition heraus, sich da nicht zu weit nach vorne zu lehnen, nicht zu sehr aufzuzeigen, weil dann könnten womöglich sehr, sehr viele Flüchtlinge kommen. Es war dann aber so, als tatsächlich dann der Krieg ausbrach, war dann die Hilfsbereitschaft tatsächlich auf politischer Ebene sehr stark da. Bundeskanzler Nehammer hat proaktiv gesagt, okay, die Flüchtlinge sind willkommen. Diese große politische Geste ist aber ein krasser Widerspruch zur Realität und zum Alltag der Flüchtlinge in Österreich, weil die Menschen tatsächlich nicht genug zum Essen haben teilweise.
Und wie ist das? Sie werden aber finanziell unterstützt?
Sie werden finanziell unterstützt. Sie bekommen Grundversorgung, sofern sie sich dafür anmelden. Aber diese Grundversorgung ist einfach nicht ausreichend.
Wie viel ist das?
Das ist für Erwachsene 215 Euro und für Kinder 100 Euro. Und hinzu kommt, dass natürlich durch diesen Überraschungsmoment sehr, sehr viele Prozeduren einfach eine gewisse Zeit gebraucht haben, um anzulaufen. Das hat sehr, sehr viele Einzelpersonen in schwierige Situationen versetzt. Aber selbst jetzt, wo die Situation sozusagen sich legt, ist das einfach immer noch viel zu wenig, um davon zu leben.
Wie machen das die Menschen? Die von 200, 300 Euro kann man ja nicht vier Wochen lang
die
Grundnahrungsmittel besorgen.
Ich habe auf meinen Recherchen Menschen begleitet, die den ganzen Tag damit verbringen, von Adresse A zu Adresse B zu fahren, auf der Suche nach Windeln, auf der Suche nach Milchpulver, auf der Suche nach Sandalen für die Kinder, weil es jetzt wärmer wird, Tanja Meyer, zum Hauptbahnhof Karten holen.
Die Menschen leben, die Flüchtlinge leben in eine Art Flüchtlingsheimen oder in privaten Quartieren?
Wie sehr, 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 sehr viele leben in privaten Quartieren, also die überwiegende Mehrheit. Und da sind sie eigentlich auch, sie und ihre Gastgeber sind mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Ich habe eine Frau getroffen, eine alleinerziehende Mutter, die sich dazu entschlossen hat, eine Ukrainerin mit ihrer Tochter aufzunehmen. Und seit 2 Monaten schläft diese Frau auf der Couch, hat ihr Schlafzimmer geräumt für die Ukrainerin. Und weiß eigentlich nicht, wie es weitergehen wird. Sie bekommt keine Unterstützung vom Staat. Sie sagt auch, sie könnte auch weiß Gott was mit diesen Menschen machen. Es klopft niemand an ihre Tür. Es fragt sie niemand, wie sie mit dieser Situation zurechtkommt.
Frau Hochulia, wie gehen die Menschen damit um, mit der Situation?
Ich habe da etwas andere Sicht. Ich finde, dass die Staat tut richtig viel für uns. Und ich bin mit so einer Einstellung gekommen, dass keiner muss irgendwas für mich tun, sowieso nicht. Ich bin jetzt für mich alleine hier gestellt mit meinen 2 Kids und ich muss für mein Leben weiter sorgen und alles tun dafür, dass meine Kinder genauso ein schönes Leben hier haben, wie wir zu Hause gehabt haben. Weil zu Hause hatten wir wirklich hohe Lebensstandard gehabt. Aber jetzt ist es so, dass Fonds Soziales Wien, die haben auch Stände geöffnet, wo auch ukrainisch sprechende Mitarbeiter dafür unsere Flüchtlinge da, ich möchte das auch nicht als Flüchtlinge bezeichnen, für vertriebene Menschen da sind.
Ist ja kein großer Unterschied. Die Leute aus Syrien sind auch verbunden.
Ja, das
geflohen,
stimmt. Ja, aber ich finde das für mich persönlich besser. Ich bin vertriebene Person. Also es gibt neue Stände mit ukrainischsprachigen Mitarbeitern. Da können sich die Menschen wenden, falls sie solche Probleme mit Unterkunft haben oder mit Essen. Und ich betreue selber im Telegram, in diesem sozialen Netzwerk, eine große Gruppe von ukrainischen Flüchtlingen. Und ich sehe, dass ganz viele Fragen gelöst werden. Das dauert manchmal viel zu lange.
Was tut Drusi und Havara?
Drusi und Havara, ja, das ist ein Verein.
Das ist nach 2015 als Habibi und Havara gegründet worden.
Ja.
Das sind Restaurants in Wien, mehrere,
ja, genau,
wo Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge mitarbeiten können, arbeiten können, aktiv sein können. Und das wird jetzt ausgeweitet auf eine ukrainische Spalte, Drusi und Haber. Und was tut Drusi
also
und Haber?
Mit uns ist es etwas anders. Dieser Verein wurde neu ins Leben gerufen nach 2015. Und ich bin dann zu Martin Rohler gekommen. Ich wollte da bei ihm einfach eine Arbeit finden.
Als das ist der Chef von...
Der Chef von Drusi, von Habibi und Haber. Und ich wollte irgendeine Arbeit finden, weil ich auch mein Leben finanzieren muss. Irgendwie... aber dann meinte er, dass ich so aktiv bin und ich war zu dem Punkt so aktiv und ich wollte mithelfen und wir haben dieses Verein dann.
Und was konkret tut er?
Wir haben am Anfang dieser Flüchtlingswelle Informationstreffen gemacht. Ich habe die zusammengestellt, wo ich unseren Menschen auf unsere Sprache erzählt habe, wo muss man hingehen, um Kind zur Schule anzumelden oder zum Kindergarten oder wo bekommt man erste Hilfe oder wie funktioniert das Gesundheitssystem. Am Anfang war das alles sehr chaotisch und man konnte nicht so richtig verstehen, wo man diese Grundversorgung bekommt und so weiter und so fort. Das haben wir innerhalb von 3 Wochen täglich in einem Restaurant Habibi und Havara gemacht und wir hatten einen sehr großen Ansturm an Menschen. An einem Treffen waren da 50 Personen in einem kleinen Raum, wo ich erzählt habe, wie geht es weiter und so fort. Und dadurch ist so eine schöne Community entstanden und ich versuche da so viel wie möglich mitzuhelfen. Bei uns kommen die Angebote zum Beispiel, dass irgendjemand, eine Privatperson, eine freie Wohnung hat. Und das verbreite ich gerne weiter, damit die Menschen diese...
Also eine Informationsplattform, ja, was ja die Gemeinde Wien auch hat, nicht? Es gibt im Internet eine Informationsplattform.
Ja, das stimmt.
Gemeinde Wien, aber Sie sind näher dran vielleicht.
Also ich finde, was ich anders mache als zum Beispiel die Stadt Wien. Ich bin selber genauso eine Person. Und das kommt dann an unsere Menschen etwas näher, weil ich erzähle auch viel über meine persönliche Erfahrung, weil ich muss die ganze Sachen wie die anderen Menschen auch machen, mich anmelden und dies und das.
Frau Meyer, was ist anders geworden in den letzten 3 Monaten? Es war ja doch eine Zeit, damit sich die Behörden doch die zuständigen Stellen darauf einstellen, auf die Situation. Aber Sie sind noch immer dabei, Hofer-Gutscheine zu verteilen an Bedürftige. Ist das immer noch nötig?
Ja, mit jedem Tag ist es schlimmer und schlimmer, weil die Leute haben geflogen mit 200, 300 Euro, mit allem Geld, das sie haben zu Hause gehabt. Die haben das mitgenommen und das ist jetzt weg. Und viele bekommen noch kein Geld von der Stadt. Ja, es stimmt, dass ein Erwachsener muss 215 Euro und ein Kind 100, aber die Leute, die wohnen in einem Heim oder in einem altes Hotel, das ist jetzt für Flüchtlinge, die bekommen diesen Geld nicht, weil es heißt, dass die Stadt macht Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Aber das Frühstück ist zum Beispiel Brot und Butter. Und dann Mittagessen ist irgendwelche, was das nicht so schmeckt für die Kinder und so weiter. So,
also Sie sagen, in den Flüchtlingsstädten, öffentlichen, ist die Versorgung
nicht genug. So, und die können nicht arbeiten, weil es gibt auch ein, ich verstehe das alles nicht so gut, aber wann die Leute bekommen mehr als 110 Euro pro Monat, die verloren diese Wohnung und diese Grundversorgung. Das heißt, die Leute von, weiß ich nicht, welcher Organisation, die sagen, it doesn't make sense to work. Ja? Aber wie kann man in Österreich jetzt, dieses Jahr, mit dieser Teuerung leben von 200 Euro, weiß ich das auch nicht.
Jetzt nur zu Ihnen, nur dass ich das verstehe. Sie sammeln Spenden privat und kaufen dafür Hofer-Gutscheine und verteilen die spontan.
Nicht spontan, die Leute schreiben mir über Telegram oder über Facebook Messenger und wir schicken die meisten per Post über ganz Österreich. Und ein Mann von Graz hat zu mir gekommen und sagt, ich würde gerne eine Website machen und das ein bisschen helfen mit der Organisation. Er spricht kein Russisch, kein Ukrainisch, er ist ein Österreicher, aber er hat das alles gebaut. Und jetzt, wir beide machen das. Ich treffe persönlich in Wien mit den Leuten, die wohnen in diesen Heimen und diesen Hotels und so weiter, weil die haben die schlimmste Situation. Und ich bin nicht sicher, dass die Post bekommen da. Und so dann, ich treffe am Hauptbahnhof oder irgendwo in Wien und dann ich stehe für 15 Minuten und ich höre, was passiert. Das Kind kann nicht in die Schule gehen, weil es gibt keinen Platz. Oder wir haben kein Geld zum Windeln kaufen oder so. Oder und so weiter und so weiter. Und vielen sind jetzt, die sagen, wir fahren zurück. Wir fahren zurück zum Krieg, weil es geht nicht in Österreich.
Jetzt, Frau Andresen, wie sehr sehen Sie das auch, dass Menschen zurück wollen, obwohl niemand weiß, wie der Krieg weitergehen wird?
Also wir erleben vereinzelt, dass Personen zurück nicht unbedingt wollen, sondern das Gefühl haben, dass sie zurück müssen, weil sie verzweifelt sind, weil sie nicht sehen, was ihre Lebensperspektive längerfristig in Österreich ist. Wie die Tanja richtig gesagt hat, die Personen sind teilweise mit einem geringen Ersparten gekommen. Das ist schon längst aufgebraucht von 215 Euro. Und das Recht von 100 Euro für ein Kind, dass man Grundversorgung erhält in Österreich, kann man bei den jetzigen Preisen erst recht nicht leben. Wir erleben schon immer wieder Familien, die verzweifelt sind, die uns erklären, sie planen zurückzugehen in die Ukraine und versuchen dann dort im Einzelfall Lösungen zu finden, individuelle Unterstützung zu ermöglichen, weil es meistens, das muss man ganz ehrlich sagen, nicht der Wunsch der Familien ist, zurückzugehen, sondern die pure Verzweiflung, die sie diesen Schritt treffen lässt. Es gibt vereinzelt auch welche, die entscheiden, sich bewusst zurückzugehen. Das ist eine andere Geschichte. Aber wir erleben sehr wohl auch, dass die pure Verzweiflung Menschen dazu bringt, darüber nachzudenken, in ein Kriegsgebiet zurückzukehren.
Was sagt Nina, was sagen die öffentlichen Stellen dazu? Es gibt einen Beauftragten, einen Ukraine-Flüchtlingsbeauftragten, den Herrn Takacs, der eigentlich sich um solche Situationen kümmern soll. Was ist der Standpunkt der Regierung?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Naja, also das Problem ist das Geld. Das Problem ist, dass die Menschen nicht genug Geld haben, um hier sich ein normales Leben aufzubauen. Und die Frage ist jetzt, welche Möglichkeiten gäbe es, dieses Geld aufzustellen? Jetzt war kurzzeitig die Diskussion in Österreich, dass man vielleicht die Mindestsicherung den ukrainischen Flüchtlingen ermöglicht, sozusagen, und zugänglich macht. Diese Diskussion wurde abgewürgt.
Mindestsicherung ist Mindestsicherung ungefähr 1.000.
Ja, also sozusagen etwas,
nicht 200, 300, sondern 1000.
Genau, also das, was normalerweise auch anderen Flüchtlingen zur Verfügung steht, beziehungsweise für Menschen, die Asyl bekommen haben und anderen Österreichern und Menschen, die in Österreich leben.
Weil es einen unterschiedlichen Status gibt zwischen den Ukraine-Flüchtlingen und Asylwerbern, die im Asyl Verfahren sind.
Was das Geld angeht, nicht. Also was das Geld angeht, ist das sozusagen das Gleiche. Und die Frage ist jetzt, welche Möglichkeiten gäbe es, dieses Geld anzuheben? Wie gesagt, die Mindestsicherung war kurz am Tisch, ist wieder weg. Und jetzt geht es um die Frage, die auch Tanja Meyer vorhin angesprochen hat, die Frage der Zuverdienstgrenzen, ob man die anheben könnte und was das auch bedeuten würde für alle anderen Gruppen von Flüchtlingen, die ja auch nur so wenig Grundversorgung bekommen. Das darf man ja nicht vergessen. Die müssen ja auch mit so wenig Geld auskommen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist die Diskussion um die Familienbeihilfe. Also diese Zahlungen bekommen die Ukrainer auch nicht. Aber den großen Wurf sozusagen, den gibt es in Österreich nicht, ganz im Gegensatz zu Deutschland.
Was passiert dort?
Wo man sagen die Geflüchteten aus der Ukraine den Deutschen in Sachen der Sozialhilfe gleichstellt und die Zugang haben zu normalen sozusagen Sozialleistungen.
Und was sagt die ÖVP dazu als doch tonangebende Partei in der Regierung?
Interessant, weil der Vorschlag für die Mindestsicherung kam auch von August Wöginger und wurde dann aber schnell wieder verräumt. Und jetzt geht es um diese kleinen Schrauben, an denen gedreht werden soll. Und das ist sozusagen die Diskussion in Österreich diesbezüglich.
Frau Kuchulia, wie geht man damit um, dass man so wenig hat und dann, wenn man einen Job findet, ja, dass sozusagen das auch noch gestrichen wird, das Wenige,
ja,
was man bekommt.
Ich sehe das Problem so, dass bis wir diesen Job ausüben dürfen, so viele Hürden auf dem Weg haben, dass bis wir das gemacht haben, dann möchten wir alle schon wieder nach Hause fahren. Weil das so lange dauert, wir möchten, also ganz viele von den Ukrainern möchten nicht auf diese staatliche Hilfe angewiesen werden. Wir möchten sehr gerne selbstständig sein und arbeiten, so viel wir können, um uns so das schöne Leben in Wien leisten zu dürfen. Aber bis man diese Arbeitserlaubnis bekommt, bis man Diplom nostrifiziert hat oder anerkannt hat, dauert es so lange. Und ich finde, dass für diese begrenzte Zeit, die wir hier sind, also wir, was bei uns anders ist, die Mehrheit der Menschen aus der Ukraine, wir möchten alle nach Hause fahren, soweit es für uns dann möglich ist. Und es müssen irgendeine Wege sein, die uns ermöglichen, diese Arbeitserlaubnis etwas schneller zu bekommen. Dann würden wir so gerne arbeiten.
Die Situation in den Heimen oder Flüchtlingsheimen, hören Sie das auch, dass die so ist, dass die Menschen eigentlich nicht zu ihr raus wollen dort, weil...
Leider ist es bei mir so, dass in der Community, wo ich aktiv bin, da wohnen nicht so viele Menschen in den Heimen. Und ich bin nicht in der psychologischen Lage, also man darf das auch nicht vergessen. Ich habe auch meine familiäre Situation, die nicht so einfach ist. Und ich bin einfach irgendwann mal auch auf meiner Grenze. Und ich beschäftige mich mit meiner Community und da wohnen, ich glaube, keiner wohnt in so einem Heim. Alle sind bei privaten Quartieren untergebracht worden sind.
Das ist natürlich dann eine größere Flexibilität. Vielleicht.
Ja, und die Besitzer dieser Häuser, also privaten Quartieren, die helfen auch von sich selber so viel. Das erlebe ich bei mir, bei meiner Familie und das höre ich von allen Seiten, dass die dann auch von sich selber, das kommt nicht von der Stadt, das wird nicht zurückerstattet, dass sie dann Einkäufe machen oder fürs Auto parken, bezahlen und dies.
Jetzt, Frau Andresen, diese politische Forderung, die sich aus all diesen Schwierigkeiten ergibt, eigentlich heißt Gleichstellung mit anderen, um, so wie in Deutschland, in die Grundsicherung zu kommen, damit die Menschen in die Grundsicherung kommen und die gleichen Bedingungen haben wie andere, die bedürftig sind. Wie wichtig wäre das?
Das wäre sehr wichtig. Also aus meiner Sicht wäre die Entscheidung, Ukrainerinnen und Ukrainern den Zugang zur Grundversorgung zu ermöglichen und nicht von vornherein zur bedarfsorientierten Mindestsicherung oder Sozialhilfe eine grundfalsche. Die Grundversorgung ermöglicht einfach kein selbstbestimmtes Leben. Und das ist die Problematik, die wir jetzt sehen, sowohl bei jenen, die organisiert untergebracht sind, die natürlich am wenigsten Möglichkeit haben auf ein selbstständiges Leben, als auch bei jenen, die privat untergebracht sind, die darauf angewiesen sind, dass sie Unterstützung erhalten von Unterkunftsgebern, von NGOs, von Privaten. Das ist einfach kein selbstbestimmtes Leben, das man diesen Menschen ermöglicht. Man ermöglicht nicht einmal einen Zugang zur Familienbeihilfe. Wir wissen, es sind sehr, sehr viele Kinder, auch kleine Kinder unter den Ukrainern, die gekommen sind. 100 Euro für ein Kind im Monat, das geht sich weder beim Baby aus noch beim Teenager. Es gibt einen Grund, warum man Leistungen wie Familienbeihilfe eingeführt hat. Die Bedürfnisse der ukrainischen Kinder unterscheiden sich nicht von jenen der anderen Kinder in Österreich. Und somit die Entscheidung, nur Grundversorgung zu gewähren, ist eine falsche und gehört dringend
korrigiert. Das Ersparte wird wahrscheinlich schon aufgebraucht sein, wenn es das gegeben hat für die Flüchtlinge.
Prinzipiell ist es so, dass die finanzielle Unterstützung aus der Grundversorgung ohnehin erst dann erfolgt, wenn das Ersparte aufgebraucht ist, ja.
Und das ist weg, das Ersparte
bei den meisten? Ja, bei uns ist es schon längst weg.
Ja. Frau Meyer, spüren Sie, dass nach 3 Monaten die Solidarität der österreichischen Bevölkerung vielleicht zurückgeht, dass das nicht mehr so groß ist wie früher? Wäre ja eigentlich in dieser Situation nötig, dass man da durchhält.
Ich bin sehr dankbar und sehr überrascht, wie viele Österreicher wollen helfen, weil ich bekomme Geld von ganz normalen Leuten, nicht von reichen Leuten, es gibt das auch, aber es gibt ganz normale Leute, die kommen zu mir und bringen 4-mal Hofekarte, das ist 200 Euro, das ist viele von was die bekommen jeden Monat. Und ich bin sehr, sehr dankbar, aber natürlich, ja, ich bemerke, das wird ein sehr großes Interesse am Anfang des Kriegs, weil das ist all wie ein Hollywood-Thriller, ja. Und jetzt, das ist, ich habe viel Angst über den Sommer, weil die Politiker gehen alle im Urlaub für 2 Monaten und was machen denn die Damen und Kinder von der Ukraine ohne Geld hier in Österreich?
Ganz kurz, nur muss ich auch fragen, wie entscheiden Sie, wem Sie was geben und gibt es eine Art öffentliche Abrechnung, dass man weiß, man hat bei ihnen eingezahlt, was damit passiert?
Ja, was machst du? Ganz einfach ist, die Leute geben mir die Karten. Die bringen die Karte, ich gebe das weiter. Ja, ich habe alles.
Karte heißt die Hoferkarte.
Die Hoferkarte, ja. Das ist, und natürlich, ja, diese Website, was der Mario Zeckner hat gemacht, es gibt diese, wir sehen, wie viele Karten wir haben geschickt und wie viel Anfragen haben wir, weil es ist ein großer Unterschied. Ja, mehr als 2000 Familien haben uns über die Website gebeten, Karten zu bekommen, und wir haben 700 und so geschickt, weil wir warten für mehr Geld oder mehr Karten. Ja? Mhm. Und was ich habe persönlich, ich habe das alles auch geschrieben zu Hause, wie viel und jede Familie und Name, ich mache das nur einmal pro Familie. Ich kann natürlich nicht sehen über ein Telegram-Message, wie viel Geld das Familie haben, aber viele schreiben, ich habe so viele Kinder, ich habe auch eine Hunde oder eine Katze oder die Oma ist mit uns und so weiter, und ich dann kann ein bisschen Priorität machen, wenn ich, es gibt Leute, die schreiben, wir haben 10 Euro. Und dann, ich verstehe, dass es vielleicht so ist das, oder die würden das nicht schreiben. So.
Das sind doch Extremsituationen, bei denen die individuelle Hilfe, die individuelle private Hilfe wahnsinnig wichtig ist. Frau Kuchulia, Ihre Familie in Cherson, was wissen Sie
also,
davon, die noch in der Ukraine sind, die nicht geflüchtet sind?
Ich bin hierher mit meinen 2 Kindern gekommen. Mit mir ist meine jüngere Schwester. Sie spricht auch Deutsch, weil sie Deutsch als Fremdsprache studiert hat. Und zu uns ist unsere Mama aus der Okkupation geschafft. Nach 1,5 Monaten ist sie dazugekommen. Und mein Papa wird leider vermisst. Er ist ein Militär. Ja. Und wir wissen nichts über Papa. Das heißt, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich nichts zu verlieren habe, und ich habe kein Zuhause, und ich muss plötzlich mit 35 mein Leben von Null auf anfangen, und ich tue mein Bestes, damit meine Kinder das so wenig wie möglich mitbekommen.
Und wir hoffen sehr, dass nicht nur diese Sendung, sondern auch die vielen Informationen, die es gibt, die Behörden, die zuständigen Stellen ein bisschen aufrütteln, damit diese Schwierigkeiten, die es nach 3 Monaten eigentlich nicht mehr geben sollte, beiseite geschoben werden und Personen wie der Frau Kuchulia und vielen Zehntausenden, die in einer ähnlichen Situation sind, in Österreich geholfen wird. Das war eine Sendung über die Lage der Ukraine-Flüchtlinge in Österreich. Danke an die Damen fürs Kommen. Im Falter gibt es zu diesem Thema regelmäßig Berichte und Recherchen. Daher, aber nicht nur aus diesem Grund, ist ein Abonnement des Falter immer eine gute Idee. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.